Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Ein sicherer Raum zum Lernen und Wachsen, das sollte selbstverständlich sein. In Schulen und pädagogischen Einrichtungen gibt es Hierarchien und Machtstrukturen. Sie können Orientierung geben, aber auch dazu führen, dass Grenzen überschritten und Gewalt ausgeübt wird. Waldorfschulen haben sich vor einigen Jahren verpflichtet, Schutzkonzepte einzuführen. Doch wie sieht die Realität aus? Werden diese Konzepte tatsächlich gelebt oder bleiben sie leere Versprechen? Gibt es Widerstände, Hindernisse, vielleicht sogar unbewusste Vorurteile? Und was muss passieren, damit Gewaltprävention an Schulen nicht nur eine schöne Idee bleibt, sondern echte Sicherheit schafft? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die es wissen muss, Eva Wörner, Mediatorin, Dozentin für Waldorfpädagogik und Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen. Sie hat maßgeblich an der Entwicklung der Schutzkonzepte mitgewirkt und gibt uns heute Einblick in Chancen, Herausforderungen und vielleicht auch kritische Seiten der Gewaltprävention an Schulen. Liebe Eva, liebe ZuhörerInnen, willkommen bei TIDE Radio, zum Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wie schön, dass du hier bist, Eva.
Ja, vielen Dank, Jan-Pierre. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
Super, dann steigen wir einfach sofort ein. Warum wurde es überhaupt notwendig, verpflichtende Schutzkonzepte für Waldorfschulen oder auch Schulen allgemein einzuführen?
Das Thema ist in den Schulen präsent gewesen. Es kam dazu, dass sich Betroffene beim Bund der Freien Waldorfschulen gemeldet haben und um mehr Nachdruck gebeten haben. Und das war dann irgendwie eine Möglichkeit, das Thema grundsätzlich ins Gespräch zu bringen und auch die Notwendigkeit, sich eine Art Selbstverpflichtung zu machen und zu sagen, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Und deshalb haben wir auch einen Mitgliederbeschluss herbeigeführt, weil wir ein Signal senden wollten.
Ja, genau. Und um dieses Signal zu senden, hast du mit vielen SchülerInnen und Eltern gesprochen. Was sind die größten Sorgen und Ängste, die du gehört hast?
Es fängt im Kleinen an. Es geht im Grunde genommen um Grenzen. Und es ist manchmal auch eine Grauzone. Also es ist nicht so richtig klar, was ist eine Grenzverletzung, und es braucht klare Regeln, und es gibt manche Dinge, die sind vollkommen eindeutig, vielleicht sogar, ich sage jetzt mal das Beispiel Sportunterricht, da muss ein Lehrer, eine Lehrerin muss eine Hilfestellung geben, damit es nicht zu einem Unfall kommt. Ja. Aber es gibt auch andere Bereiche, die dann eben nicht so klar und nicht so eindeutig sind. Und dafür Bewusstsein zu schaffen, hilft das Schutzkonzept.
Welche Bereiche meinst du jetzt erstmal so konkret?
Zum Beispiel vielleicht auch, wer fährt mit auf Klassenfahrt? Also da muss immer eine männliche Begleitperson und eine weibliche Begleitperson dabei sein. Oder wie ist das übrige, wie sind die übrigen Mitarbeitenden an einer Schule geschult? In der Küche gibt es Menschen, in der Hausmeisterei gibt es Menschen, die auch jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen in Berührung sind. Wie ist da das Bewusstsein? Darf eine Schulsekretärin ein weinendes Kind umarmen, bis die Eltern kommen? Das sind so Sachen, die waren früher, sage ich mal, vielleicht durch eine gewisse Routine normal, die sind aber nicht mehr, das muss geklärt werden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du oder gibt es Statistiken oder Erhebungen darüber, wie häufig es zu Vorfällen an Waldorfschulen kommt?
Es gibt Untersuchungen, dass Waldorfschulen in keiner Weise irgendwie anders sind als Regelschulen. Also es gibt einfach auch Vorfälle, genauso wie es das an jeder Grundschule passieren kann oder an einem Gymnasium. Und das Interessante ist eben, dass wenn an einer Waldorfschule was passiert, dass es eine andere Aufmerksamkeit erhält. Mhm. Weil viele Menschen eben mit Waldorfschule etwas verbinden. Und wenn in irgendeine Grenzverletzung ein überforderter Kollege oder eine überforderte Kollegin einen Fehler macht, ist es sofort im Fokus.
Ja, viele Schulen haben Schutzkonzepte, aber werden sie eigentlich umgesetzt oder bleibt es bei der Theorie? Welches Feedback erreicht dich diesbezüglich?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Schutzkonzepte bekommen. Wir hatten ja den Schulen durch den Mitgliederbeschluss gesagt, wir wollen euer Schutzkonzept gerne sehen. Wir hatten vier Bausteine als Mindeststandards dort verabredet. Und ich habe da ganz viel, wir haben ganz viel Papier bekommen und dann könnte man erst mal denken, aha, jetzt steht's hier, was passiert damit? Ja. Und die sind ganz unterschiedliche Prioritäten wurden gesetzt und es steht und fällt mit den Menschen vor Ort, die das entwickelt haben. Und da gibt es Kollegien, die haben zwei Beauftragte, die jetzt von Klasse zu Klasse gegangen sind, das vorgestellt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass Partizipation stattfindet, dass Schülerinnen und Schüler beteiligt werden, dass Eltern beteiligt werden. Ich kenne aber auch Schulen, da hat die Schulleitung ein Papier entwickelt, hat das eingereicht, das entspricht den Anforderungen, die wir gestellt haben. Aber ich weiß nicht, wie es in der Schule lebt. Das können wir gar nicht nachhalten. Ja, wir können das, wir haben gar nicht die Ressourcen und wir achten ja auch die Autonomie der einzelnen Waldorfschule. Das ist ja für uns ein hohes Gut und wir gehen irgendwie davon aus, dass es allein die Beschäftigung mit dem Thema ein Bewusstsein in der einzelnen Einrichtung schaffen kann.
Ja, das hoffen wir mal. Ein Schutzkonzept ist nicht nur so gut wie seine Umsetzung. Ihr habt vier zentrale Bausteine, das hast du schon gerade gesagt, die das Fundament dafür bilden von diesen Schutzkonzepten. Welche sind diese? Kannst du sie kurz erläutern?
Ja, das fängt an mit einer Ansprechstelle. Die Ansprechstelle ist die Person in der Schule, die man auf jeden Fall erreichen kann, wenn irgendwas ist, was unklar ist und die dann die Kompetenz hat, auch zu sortieren, die dann sagt, ah, das muss direkt zum Geschäftsführer, das muss in die Schulleitung, da sprechen Sie mit dem Vertrauenskreis, also die den Überblick hat, welche Gremien, welche Positionen gibt es an einer Schule. Und die auch das Vertrauen aller genießt. Das ist vielleicht nicht einfach, aber es ist keine Beratung in dem Sinne, sondern es ist nur eine Person, die weiß, wo man sich hinwendet, wenn man eine Frage hat. Also Ansprechstelle. Ja. Das nächste ist dann fachlich die Vertrauensstelle. Die Vertrauensstelle ist der Ort, an dem tatsächlich Kompetenz, was Mobbing, was sexuellen Übergriff, was Grenzverletzung angeht. Also das sind geschulte Personen und die Vertrauensstelle wird gerne verwechselt mit dem Vertrauenskreis einer Schule. Das ist so im Wording problematisch. Deshalb gibt es auch Schulen, die haben dieser Stelle auch einen anderen Namen gegeben oder die versuchen da schon in der Namensgebung eine Differenzierung zu machen. So eine Vertrauensstellung, die sorgt zum Beispiel auch für Fortbildungen. Kolleginnen und Kollegen wollen fortgebildet werden, wollen sicher sein und die Vertrauensstelle sorgt für den Kontakt zu Beratungsstellen außerhalb des Systems der Schule. Die wissen zum Beispiel die direkte Beratungsstelle bei Wildwasser oder bei Zartbitter. Das sind Anlaufstellen konkret für sexuellen Missbrauch. Und die Idee ist, dass wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer etwas sieht, was er oder sie nicht einordnen kann, kann er zur Vertrauensstelle gehen und sagen, hör mal zu, ich habe das und das beobachtet. Und bevor irgendwie gehandelt wird, können die dann durch ihre Fachkompetenz sagen, jetzt lassen wir uns beraten, bevor Intervention passiert.
Ja, okay. Du hast jetzt zwei von diesen Fundamente genannt. Was sind denn die anderen zwei?
Die anderen zwei sind der Code of Conduct oder der Verhaltenskodex. Das ist etwas, das hat die Schulen viel Zeit gekostet, weil es hier um Verabredungen ging. Also jede Schule hat eine Hausordnung, eine Schulordnung. Da ist zum Beispiel geklärt, wie läuft das bei den Proben fürs Klassenspiel? Wie ist das im Sportunterricht? Wer fährt mit auf Klassenfahrt? Also solche Dinge sind an vielen Schulen sehr gut geklärt. Es gibt Klassenregeln, es gibt jahrgangsübergreifende Maßnahmen, aber der Code of Conduct, der will im Grunde genommen das Verschriftlichen. Wie gehen wir miteinander um? Wie stellen wir sicher, dass hier ein respektvoller Umgang herrscht? Und dann auch immer altersbezogen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und die Arbeit am Code of Conduct hat für die Kollegien bedeutet, dass sie auch sich selbst reflektieren müssen. Wie gehen wir miteinander um? Was passiert in der Konferenz? Wie sind unsere Kommunikationswege? Das ist also der Verhaltenskodex. Und ganz zum Schluss ein funktionierender oder ein Ablauf für einen Interventionsplan. Also der vierte Baustein ist ganz wichtig. Das ist der Prozess, eine Prozessbeschreibung, was passiert, wenn was passiert. Mhm. Also das fängt an mit der Telefonnummer für die Feuerwehr und die Polizei. Aber da steht eben auch drin, wer sind unsere Ansprechpersonen, wer ist die Vertrauensstelle. Und was da auch noch reingehört in diesen Interventionsplan ist eine Rehabilitation. Also was passiert bei falscher Verdächtigung? Also wie kann eben, erstens muss ganz klein gehalten werden, bevor eine große Gruppe informiert wird oder ein Pressesprecher ist benannt in dem Interventionsplan. Also der Interventionsplan ist wie so ein Erste-Hilfe-Plan eigentlich. Ich stelle mir das ist ganz unterschiedlich wie so ein Baum vor. Wenn A ist, dann passiert B und wenn B ist, dann passiert C.
Ja,
so
ja.
Ähnlich, ja.
Okay. Und dieses sogenannte Interventionsprotokoll oder Interventionsplan, soll das irgendwo liegen? Geht man einfach in der Schule, im Sekretariat und holt man sich? Also wie funktioniert das Ganze?
Naja,
oder wie soll das einfach, lass uns mal von diesem Soll-Ist-Zustand sprechen. Wie soll dann einfach das Ganze nochmal laufen?
Na, im Idealfall ist der Interventionsplan bekannt bei allen Lehrkräften. Die müssen das wissen, weil die müssen einfach reagieren können und im Grunde genommen auch alle übrigen Beteiligten, Erwachsenen in der ganzen Schule müssen das wissen. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Ansprechstelle die entscheidende Stelle. Und für das Kollegium ist der Interventionsplan, vielleicht ist es auch, also das, ich glaube, das kommt schon ein bisschen auf die Gebäude zum Beispiel an. Hängt es im Lehrerzimmer aus oder ist es wirklich in jeder Schublade, in jedem Klassenraum, damit es sichtbar ist? Oder ist die Vertrauensstelle zum Beispiel immer während der Schulzeit besetzt, was ich jetzt aber nicht glaube, das kann man gar nicht leisten. Und dann ist da der Interventionsplan. Ganz sicher ist der Interventionsplan hinterlegt im Schulbüro, denn das ist auch eine gewisse Konstante, die reagieren kann und deshalb auch geschult werden muss. Sie muss nicht aktiv werden, aber sie muss Informationen zur Verfügung stellen können.
Das hört sich alles sehr gut an, aber ich frage mich, wie wird sichergestellt, dass diese Maßnahmen nicht nur abstrakte Prinzipien bleiben, sondern aktiv gelebt werden? Hast du da eine Formel?
Nein, ich habe da keine Formel. Aber ich kann ganz klar sagen, dass ich Kolleginnen und Kollegen kenne, die sich darum bemühen, die das eben versuchen, auch tatsächlich im Alltag lebendig werden zu lassen. Und die auch in regelmäßigen Abständen in der Konferenz zum Beispiel daran erinnern, dass es das gibt. Also das ist ja wie wenn eine Schule die Evakuierung im Brandfall übt, muss auch das geübt werden. Also mein Ideal wäre, dass tatsächlich am Anfang des Schuljahres nochmal allen klar wird, hier, das ist unser Interventionsplan. Was ich mir auch wünsche, ist, dass es evaluiert wird. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass man nach einem Jahr zurückblickt und sagt, was war gut, was war schlecht, wo müssen wir vielleicht nachbessern, weil wir uns an der und der Stelle geirrt haben oder das hat richtig gut geklappt. Also wir haben die Rückmeldung von mehreren Schulen auch, dass es total hilfreich zum Beispiel war, eine Presseerklärung zu machen, also offen umzugehen mit Prozessen, die an der Schule passieren,
ja.
In der internen Öffentlichkeit, also die sozusagen die Schule rechtzeitig zu informieren, wenn was passiert ist, aber auch vorbereitet zu sein, wenn tatsächlich Anfragen von außen kommen. Das ist, um auch nicht zu mauern und nicht irgendwas vertuschen zu wollen.
Ja, das ist eigentlich, also da landen wir auf jeden Fall sofort in diese Kultur der Intransparenz. Was in einigen Schulen eigentlich auch so passiert, ist, dass es wird eigentlich sehr intransparent gehandelt. Es wird nicht ganz klar gesagt, was Sache ist. weil immer so diese Bedürftigkeit, alle gerecht zu werden, da auch im Raum steht. Und das sehe ich auch als eine große Hürde. Da frage ich mich aber auch, woran hapert es auch noch? Was sind denn auch die anderen? Also ist das Problem, sind das Problem die Ressourcen? Gibt es Widerstände, fehlende Kontrolle? Was ist denn dann, was ist denn das große Problem bei der Implementierung?
Naja, das sind jetzt, mir fallen jetzt gerade mehrere Sachen ein, wenn du das so fragst. Das eine ist, das ist auch eine, ich habe von einer Kollegin mal gehört, dass mit dem Schutzkonzept eine Art Gericht eingezogen ist in der Schule. Also dass auf einmal sich keiner mehr was getraut hat, weil es eine Instanz gegeben hat, die dann Recht und Unrecht gesprochen hat. Also es wurden wie Gesetze erlassen und das hat die Schule in ihrem Handeln oder die Lehrkräfte ganz unfrei gemacht. Also das ist ein Widerstand, glaube ich, dass man denkt, alle jetzt reden auf einmal nur noch alle von Gewalt. Dabei wollen wir hier doch einfach gute Schule machen. Und ein anderer Widerstand ist schon auch eine gewisse Form der Überlastung im Kollegium. Die müssen ja eben auch dafür sorgen, dass der Laden läuft und dass alles, was an Anforderungen im Unterricht geleistet wird, dass das gut läuft. Und dann erscheint erstmal das Schutzkonzept wie on top, wie eine zusätzliche Belastung. Es stellt sich aber dann im Tun heraus, dass es hilfreich war. Also ja, ich habe ganz viel Feedback von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, es war zuerst eine Hürde und dann haben wir gemerkt, wir profitieren alle davon, wenn wir uns mit den Themen auseinandersetzen.
Definitiv, auf jeden Fall. Ich springe jetzt erstmal nochmal zu ein anderes Thema, was mich durch den Kopf gegangen ist. Jetzt gerade, also Waldorf-LehrerInnen haben eine besondere, sagen wir mal so, pädagogische Autorität. Birgt diese Idee die Gefahr, dass Machtmissbrauch leichter passieren kann?
Das kann passieren, wenn keine Selbstreflexion ist. Also es kann eine, es gibt zum Beispiel so ein bisschen diese Sorge, dass wenn ich 8 Jahre lang verbunden bin mit einer Klassenlehrerpersönlichkeit und zwischen den beiden, zwischen dem Schüler und dem 8 Jahre lang Klassenlehrer, stimmt die Chemie zum Beispiel nicht. Das kann ja sehr schicksalshaft sein. Ja. Und es gibt aber auch das andere, dass die Lehrerpersönlichkeit in diesen 8 Jahren mit den Kindern und Jugendlichen wächst und man sich dann auch ganz natürlich zum Beispiel auseinander bewegt zum Ende dieser Zeit. Und der Anspruch der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ist auf jeden Fall ganz nah beim Kind zu sein und das ist das Thema Nähe und Distanz. Und umso wichtiger ist diese Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz. Und ich sehe da im Grunde genommen, dass für alle Lehrpersönlichkeiten, dass sie sich darüber im Klaren werden, wie nah sie an der Schülerin und dem Schüler sind und vielleicht auch an den Eltern und dass sie mit dieser Auseinandersetzung von Nähe und Distanz und Grenzen und dass man da auch drüber spricht. Also ich möchte, also mein größtes Ziel ist eigentlich, dass die Menschen darüber sprechen und dass es, und dieses drüber sprechen hilft einfach allen Beteiligten. Auch bei Unsicherheit. Es kann ja auch einfach eine Unsicherheit sein. Darf ich das überhaupt? Ja, wie tröste ich ein Kind? Und das Gespräch auch mit den, da kann man auch mit Kindern und Jugendlichen drüber sprechen. Passt das jetzt oder passt das nicht? Und trotzdem ist die Autorität die, die erstmal bestimmt, was richtig ist und was falsch ist. Und da möchte ich eigentlich, dass Schülerinnen und Schülern der Mut gemacht wird, dass sie einfach auch sprechen, was ist richtig und was falsch.
Ja,
und
ja,
dann wiederum kommt dieser Verhaltenskodex ins Spiel.
Ja, natürlich.
Na? Also ja. Dann muss es zu Absprachen kommen, zu Vereinbarungen.
Na klar. Gehen wir mal kurz zurück zum Thema Transparenz. Was hilft Schulen, sie davor zu bewahren, sagen wir mal so, Vorfälle bewusst nicht öffentlich zu machen, etwa in der Absicht, keine Gerüchte zu schüren oder?
Der Interventionsplan. Im Interventionsplan kann ganz klar geregelt werden, was ist vertraulich, wo müssen Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, was müssen Eltern wissen, was müssen Schüler wissen. Also das kann man sich, wie bei einer Brandschutzübung, das kann man sich vorher überlegen, was ist wichtig und wer muss was wissen, damit eben nicht die Gefahr besteht, dass gemauert wird oder dass gemauschelt wird oder etwas unter den Teppich gekehrt wird. Und da einfach Klarheit. Klar sein in den, was darf raus und was darf nicht raus.
Hast du oder gibt es Beispiele für Weiterführenden, die diese vier Säulen besonders gut integriert haben?
Nee, ich habe da jetzt keine Schule parat. Also es sind 254 Schulen und jede Schule hat sich wirklich sehr bemüht, da was abzugeben. Wir haben das nur ganz oberflächlich geprüft. Ja, wir können das gar nicht so nachhalten. Und ich weiß aber immer wieder, dass ich was sehe und dann denke, ach Mensch, das ist ja ein richtig guter Interventionsplan. Es gibt Grafiken. Manche Schulen haben das grafisch aufgearbeitet in einem Organigramm. Und da fällt mir ein, wir versuchen auch die Schulen zu vernetzen. Mhm. Also wir machen das Forum für Gewaltprävention jetzt in diesem Jahr schon zum 8. Mal. Und da treffen sich Interessierte aus ganz Deutschland. Bis zu 50 Personen sind da anwesend. Schulsozialarbeiter, Heileurythmisten, Schulärztinnen, Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kindergarten, die am Thema Schutzkonzept arbeiten und die sich dann austauschen. Und ich glaube, auch dieser Austausch hilft dann wiederum dem Schutzkonzept und da werden dann auch so Sachen wie interne Öffentlichkeitsarbeit oder die üben Intervisionen im Sinne von Fallberatung. Mhm. Die erzählen sich gegenseitig, was ihnen passiert an der Schule und man übt so ein bisschen auch, wie wird es besprechbar, wie sortiert man das ein, welchen Hut hat man auf. Es gibt ja auch Eltern, die Lehrerpersönlichkeit sind und die ihre Kinder an der Schule haben. Also auch da braucht es eine ganz große Klarheit. Und ich würde jetzt mal sagen, in meiner Beobachtung, in meiner Wahrnehmung wird es immer besser. Ich weiß natürlich nicht, was war, als ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe. Ich habe ja jetzt, ja, aber das, was ich im Moment wahrnehme und was ich höre, ist das auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg.
Also das heißt, du würdest sagen, dass die Strukturen gleichermaßen der Schule als Institution wie auch der betroffenen Person helfen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich mache mir natürlich manchmal Sorgen, weil ich höre dann zum Beispiel von Eltern, dass sie nicht beteiligt wurden, dass sie nicht mitsprechen durften. Und dann bin ich schon auch, ich kann dann aber im Grunde genommen nichts machen. Also ich kann dann einen Appell. Ich kann appellieren, dass Eltern beteiligt werden. Aber dieses ganz Grundsätzliche, wir müssen uns diesem Thema stellen und wir haben hier eine Aufgabe, das ist auf jeden Fall angekommen, da bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube, da das Problem ist eher so, wie kann man einfach sicherstellen, dass da auch keine Hierarchien entstehen und im Sinne der Betroffenen gehandelt wird. Mhm. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch das
Ja, das ist ein gutes Stichwort jetzt, wenn du das so sagst. Dazu gehört natürlich eine Aufarbeitung. Also wenn was passiert ist oder wenn eine Situation war, die für alle herausfordernd war, dann bedarf es einer guten Aufarbeitung. Man muss gucken, was in dem Prozess ist gut gelaufen und was ist schief gelaufen. Und man spricht da von institutioneller Aufarbeitung. Was hat quasi die Institution vielleicht verpasst, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass Lehrer XY durch Überforderung in einer Situation ausgerastet ist, die Tür zugeschmissen hat, um jetzt mal was Harmloses zu nennen und rumgeschrien hat oder so. Mhm. Ja. Also wie kommt es überhaupt zu einer Situation? Und da denke ich, das ist noch etwas, da sind wir ganz am Anfang. Wie kann gute Aufarbeitung gelingen? Also das bedarf natürlich auch eines geschützten Raumes und Klarheit. Auch in einer Aufarbeitung müssen ganz klar Prozesse beschrieben werden und ist ja wie eine Evaluation. Also was ist da passiert Und was wollen wir das nächste Mal anders machen und besser machen? Und da ist ganz viel, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun und der Bereitschaft, auch einen Fehler zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat.
Ich kenne ja schon ein paar Schulen, wo diese Bereitschaft überhaupt nicht da ist. Und da ist die Frage immer, ist Mediation immer der richtige Weg oder gibt es alternative Konsequenzen?
Also es ist auf jeden Fall, Mediation kann ein Weg sein. Es kann aber auch sein, dass es ein Strukturproblem ist oder dass es eine Organisationsentwicklung bedarf. Die Mediation, die sehe ich fast schon wie ein am Ende. Es ist nichts mehr, die Fronten sind so verhärtet und man kommt nicht mehr ins Gespräch. Und ich setze da schon auch auf die Kompetenz einzelner Persönlichkeiten in einem Schulorganismus, die zum Beispiel in der Vertrauensstelle dann sitzen und die dann wissen, wir brauchen jetzt die und die Intervention, damit wir im Gespräch bleiben, damit es nicht zur Verhärtung kommt, damit es nicht zu Vorwürfen kommt, die vielleicht gar nicht stimmen oder dass nichts vertuscht wird. Also das ist tatsächlich die Chance der Vertrauensstelle, wenn die implementiert ist an einer Schule, dass sie auf die Prozesse aufpasst und die eine Mediation ist dann eher nur noch eine Technik, also eine Art Werkzeugkoffer, den man zur Verfügung stellen kann. Die Präventionsarbeit meiner Meinung nach beginnt vorher, indem wir Klarheit schaffen, wer ist für was zuständig. Und weil du Hierarchie ansprichst, das kann natürlich immer missbraucht werden. Also das ist in der Zuschreibung von Rollen ein systemimmanentes Problem. Also ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich bin jetzt hier der Aufpasser und jetzt sorge ich hier mal für Ordnung. Kann schief gehen. Kann aber, und das hat was mit der Haltung zu tun und deshalb empfehlen wir eben auch regelmäßig selber in Fortbildungen zu gehen, um diese Haltung auch zu schulen und auf der Metaebene zu bleiben, keine falschen Verdächtigungen auszusprechen. Und da eine gewisse, eine Professionalität zu erarbeiten. Also das müssen wir uns quasi alle regelmäßig erarbeiten. Auch ich muss mich an Gesprächsregeln erinnern, wenn ich in meinen Gremien sitze und muss meine Emotionen beherrschen, muss wissen, was mich auf die Palme bringt und so weiter.
Ja, man soll sich auf jeden Fall auch kennenlernen. Ne? Also nicht kennenlernen, sondern einfach kennen. An vielen staatlichen Schulen ist Schulsozialarbeit ein essentieller Bestandteil der Gewaltprävention und Krisenintervention. Waldorfschulen setzen hingegen oft auf interne Konfliktlösungen und Partizipation. Bedeutet das nicht eine strukturelle Lücke? Könnte ein professionelles sozialpädagogisches Angebot unabhängig von Lehrkräften dazu beitragen, dass, sagen wir mal so, Schutzkonzepte besser funktionieren und dass sich SchülerInnen niedrigschwelliger Hilfe holen können? Wäre das nicht eine Lösung für dieses Problem, dass eine so ein Schutzraum oder so eine Vertrauensstelle irgendwie so nicht 24 Stunden besetzt werden kann?
Du meinst jetzt, wenn man eine Schulsozialarbeit zusätzlich implementiert an einer Schule?
Ja, genau.
Also davon, das glaube ich auf jeden Fall, dass das eine Riesenunterstützung sein kann. Dass das einfach auch eine von der Rollenzuschreibung der Schulsozialarbeit nochmal was ganz anderes ist und nochmal mit einer ganz anderen Kompetenz und Ausbildung in den Schulorganismus schauen kann und tatsächlich auch eine Brücke zwischen Elternhaus und Schülerschaft sein kann. Und ich weiß, es gibt da Vorbehalte, aber die basieren, glaube ich, auch auf Rollenunklarheit. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn man da entsprechend transparent macht, um was für Aufgaben es tatsächlich geht, dass das eine sehr große Ressource sein könnte für eine Schule. Weil ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Lehrkräfte nicht alles können müssen und nicht jedes Problem lösen müssen. Klar. Und da kann so eine Schulsozialarbeit, die kann beratend in alle Richtungen aufgrund ihrer Ausbildung und Profession aktiv werden. Was ich auch höre von Schulsozialarbeitenden ist, dass auf ihrem Schreibtisch dann am Ende alles landet. Also die müssen auch sich genauso abgrenzen und genauso klären, was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle hier im Schulganzen und können nicht. Hat mal ein Schulsozialarbeiter erzählt, dann kam das mit dem Schutzkonzept vom Bund der Freien Waldorfschulen und zack, sollte ich ein Schutzkonzept schreiben. So ist es natürlich nicht gedacht.
Ja.
Und, aber das kann passieren, wenn nicht genug Ressourcen da sind. Ich weiß, dass es auch Sorgen gibt, wie man das finanzieren kann. Das ist länderabhängig. Das ist natürlich wieder eine Herausforderung für freie Schulen in öffentliche Schulen in freier Trägerschaft, die müssen sich das halt ganz genau überlegen, wie sie das machen. Aber wünschenswert ist es auf jeden Fall.
Also sie sollten, also ich sage jetzt erstmal meine ganz persönliche Meinung, ich glaube schon, dass jede Schule soll auf jeden Fall auch sich damit auseinandersetzen und solange es auch um Sicherheit und auch die Beziehung von diesen drei Säulen, Elternschaft, SchülerInnen und Lehrkräfte, soll einfach nur dadurch eigentlich verbessert werden und unterstützt werden. Und ich glaube, das ist eigentlich auch sehr notwendig. Also sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr über die SchülerInnen-Perspektive. Viele SchülerInnen berichten, dass sie sich nicht trauen, Vorfälle zu melden. Wie kann das geändert werden?
Also da sehe ich auch eine Riesenchance, indem das ein Schutzkonzept, das von einer Schulgemeinschaft erarbeitet wird, dass das in jeder Klasse besprochen wird. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Schüler von Anfang an auch einzubinden in das Thema Grenzen zum Beispiel. Ich glaube, man kann schon ab der zweiten Klasse kann man pädagogische Spiele machen, meine Grenze, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze des anderen, dann zum Beispiel über gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse zu sprechen. Also eigentlich Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Dinge besprechbar zu machen, und das hilft ja nicht nur die Aufforderung dazu, sondern auch tatsächlich das zu üben. Also in einer Klassengemeinschaft da Möglichkeiten zu schaffen. Ich kenne eine Klassenlehrerin, die hat einen Briefkasten bei sich als erstes eingeführt, weil sie erstmal wissen wollte, ist da überhaupt was? Und dann konnten die Schülerinnen und Schüler sich erstmal anonym melden und über dieses spielerische, ich hatte heute wieder Post, wollen wir da mal drüber reden, wurde bei den Schülerinnen und Schülern auch ermöglicht, dass sie sich dann, irgendwann war der Briefkasten leer, sondern man hat einmal in der Woche eine Art kleine Klassenkonferenz gehabt und man hat gesagt, was war diese Woche, was ist euch aufgefallen, und dann, die haben eine richtige Kultur, eine Gesprächskultur in ihrer Klasse entwickelt. Und diese Idee, wie man so etwas entwickeln kann, das ist natürlich die Kreativität dann der Lehrpersönlichkeit oder der Lehrkraft, die das dann entwickelt.
Nein, und ich meine, also können nicht diese Schutzkonzepte tatsächlich auch von Jugendlichen mitgestaltet werden? Ist das nicht möglich?
Ich glaube schon, weil Schülerinnen und Schülern, also Jugendliche, die wissen einfach ganz genau, was geht und was nicht geht. Und die kennen auch Grenzen. Also ich erlebe das gerade so in der Mittelstufe. Da sind die Schüler sehr daran interessiert. Und ich hatte auch einen intensiven Kontakt mit der Schüler-SV, der bundesweiten Schüler-SV, die sich damit auch auseinandergesetzt hat und die unbedingt beteiligt werden wollte, weil sie ja auch eine Wahrnehmung haben. Sie sehen ja auch Dinge. Und Schülerinnen da und zu ermöglichen, dass sie zumindest mal ihre Beobachtungen schildern dürfen und dass daraus auch eine Konsequenz entsteht. Also das gehört ja dazu. Und da sind wir wieder, das klingt so ein bisschen einfach, aber da ist wieder das Gespräch notwendig. Also
klar,
bin
natürlich.
Ich in der Lage, denen zuzuhören und das auch anzunehmen und nicht zu denken,
Die sind so klein, die schaffen das irgendwie.
Die schaffen das nicht. Ja, aber auch schon die ganz Kleinen sind absolut in der Lage, eine Beobachtung zu schildern oder auch eine Angst.
Total.
Also es geht ja darum, Angst zu formulieren und sich das zu trauen, zu sagen. Und dann ist es an den Erwachsenen, da zu intervenieren und zu gucken, wo kommt die Angst her? Was ist da los? Braucht es ein vertrauliches Gespräch, also da und sich dann beraten zu lassen, dass Ängste abgebaut werden. Das ist eigentlich das Größte. Und Schülerinnen und Schüler haben auch oft Angst davor, jemanden zu denunzieren. Die wollen also keine Petze sein. Und das muss man auch üben. Was ist Petzen und wann ist Gefahr in Verzug? Wann muss ich der Lehrerin sagen, hier meine Freundin, die geht nach der Schule da und dahin und ich hab Angst um sie. Das kann eine Schülerin sagen, wenn sie dafür quasi auch geschult wird.
Ja, total. Digitale Gewalt nimmt zu. Gibt es in Waldorfschulen spezifische Präventionsmaßnahmen für Cybermobbing oder Sexting?
Ich weiß, dass es immer wieder Schulungen zu dem Thema gibt. Also, dass das klar ist, dass einmal die Lehrkräfte wissen müssen, was da im Netz los ist. Und ich weiß, dass es Schulen gibt, die sich da sehr intensiv auch mit Schülerinnen und Schülern, besonders, ich glaube, es geht besonders los in der 5. Klasse, dass es da richtig interne Schulungen gibt und auch Aufklärung. Zum Beispiel, was ist strafbar? Dass man nicht bei WhatsApp irgendwelche Bilder durch die Gegend schicken kann und so. Also das ist ein Thema und das wird durch Schulungen. Ich kenne da zwei Kolleginnen, die gehen da durch Schulen und machen aktiv mit Lehrkräften und mit den Schulklassen. Also das ist im Verbund sogar sehr ratsam, da Klarheit zu schaffen.
Ja. Mhm. Ja, das ist wichtig. Sprechen wir jetzt erstmal Thema Ressourcen und Finanzierung, Thema Geld. Wer zahlt für Kinderschutz? Wird Gewaltprävention ausreichend finanziert oder ist es oft eine Frage vom freiwilligen Engagement?
Tja, gute Frage, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist viel Engagement, viel freiwilliges Engagement in den Schulen. Ich weiß nicht. Wir haben damals, als wir angefangen haben mit dem Thema vor 5 Jahren, haben wir gesagt, es muss tatsächlich auch eine Art Freistellung ermöglicht werden für diese Personen. Ja. Wie die Schulen das im Einzelnen handhaben, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es muss Zeit und Geld dafür zur Verfügung gestellt werden.
Aber gibt es nicht Unterstützung von staatlicher Seite? Gibt es nicht irgendeinen Topf, wo man eigentlich als Lehrkraft oder so oder Schule irgendwie so hingehen kann und sagen, ey, ich möchte jetzt einfach das implementieren und
Nicht, dass ich wüsste. Aber das kann auch sein, dass ich da nicht gut informiert bin. Aber ich wüsste nicht, dass es irgendwo einen Topf gibt. Ich weiß nur, dass es sehr gute, kostenlose Fortbildungen gibt, die zum Beispiel diese Fortbildung, was ist los mit Jaron? Das ist eine Online-Fortbildung, die ist von der Bundesregierung, steht die zur Verfügung, die kann ich sogar tatsächlich zu Hause an meinem Schreibtisch machen, um mich mit dem Thema sexuellem Übergriff, sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen. Das ist kostenfrei. Da muss ich mich nur mit meinem Namen und meiner Schule anmelden und dann kann ich das machen.
Super. Aber kannst du mir den Link auch dazu zur Verfügung stellen? Das packen wir in den Shownotes.
Ja, sehr gerne. Ja,
sorry, also, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber.
Nein, das gibt auf jeden Fall. Es gibt auch die Seite, das schicke ich dir auch gerne. Kein Raum für Missbrauch. Da gibt es sehr, sehr viele auch Vorlagen. Also das war auch von Anfang an, habe ich gesagt, ihr müsst es nicht selber erfinden. Ja. Die Worte, die Abläufe, da ist unheimlich viel schon geleistet worden. Man kann sich da ganz sehr gut informieren und kann es für seine Einrichtung dann entsprechend umformulieren.
Okay, super. Sind Schüler bereit, für externe Expertinnen Geld auszugeben oder ist das oft ein Tabu?
Doch, da gibt's eine Bereitschaft. Also das ist eine Hürde, sage ich mal. Aber in dem Moment, wo klar ist, jetzt kommt jemand, der mit der Klasse, weil ein Vorfall in einer 6. Klasse war, jetzt müssen die mal über geschlechterspezifisches Verhalten geschult werden, dann darf jemand von außen kommen und dafür gibt es auch Geld. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, sag ich mal. Ja, ich bin jetzt selber seit 10 Jahren in keiner Schule mehr selbst aktiv. Ich war ja mal Geschäftsführerin an einer Schule und ich weiß, dass dort das immer möglich gemacht wurde, wenn externe Begleitung gebraucht wurde.
Okay. Ja. Sprechen wir jetzt über die Initiative Waldorf drin. Sie soll Schulen helfen, ihre Identität als Waldorfschule zu bewahren und weiter zu entwickeln. Gleichzeitig braucht Gewaltprävention oft eine kritische Reflexion bestehender Strukturen, auch wenn sie Teil der Waldorf-DNA sind. Wie gelingt es, Gewaltprävention und Waldorf-Tradition in Einklang zu bringen, ohne dass, sagen wir mal so, Prävention als Fremdkörper wahrgenommen wird oder als Eingriff in die Autonomie der Schulen?
Ich glaube, dass es gar kein Widerspruch ist, sondern ich glaube, dass wenn ich die Prozesse, die ich mir vornehme an einer Waldorfschule, nämlich das Kind in den Mittelpunkt nehmen, ein gesundes Miteinander zu gestalten, respektvoller Umgang, also diese ganzen Soft Skills, die jetzt mit neuen Namen belegt werden oder die jetzt in einem Schutzkonzept Niederschlag finden, sind im Grunde genommen da. Also sie sind in der Waldorfpädagogik vorhanden und sie müssen nur ihre Bedeutung bekommen und ihre Bedeutung erhalten. Und deshalb glaube ich schon, dass das Schutzkonzept und die Präventionsarbeit vor allen Dingen, das ja. hast du ja, glaube ich, angesprochen, dass die Präventionsarbeit wie so eine Art interne Fortbildung für alle Beteiligten ist, sich nochmal klar zu werden, was wollten wir nochmal? Warum haben wir diese Schule gegründet? Ja. Aha, ja, wir wollen ja einfach diese Kinder und Jugendlichen für das Leben vorbereiten.
Ja, genau.
Und was bedeutet das? Und dann kann man alle Strukturen, die man an der Schule hat, auf den Prüfstand stellen und mit Hilfe von Präventionsarbeit, zum Beispiel Fortbildungen oder Mentorierung. Wie wird ein neuer Kollege eingearbeitet? Wie finden Entwicklungsgespräche statt? Gibt es Peer Groups in der Oberstufe? Gibt es Beratungsangebote? Also diese ganzen Sachen, das ist wie ein dauerhafter Prozess, der immer wieder angeschaut werden kann und muss. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial in den Schulen, das vielleicht zum Teil eingeschlafen ist oder in Vergessenheit geraten ist und was man wieder hervorholen kann mit Hilfe von so einem Präventionskonzept.
Ja, ich finde wirklich furchtbar, dass man erstmal warten muss, bis die Krankheit da ist, ne? Mhm. Also um die einfach so oder dagegen zu kämpfen, wenn man das eigentlich auch tatsächlich auch vorher ein bisschen da sich unterstützen holen kann und ja.
Also das ist eigentlich die größte Motivation für die Schulen, dass sie verstanden haben, wir warten jetzt nicht, bis was passiert. Also das glaube ich, ist wirklich angekommen, zu sagen, wir werden proaktiv, also auch dieser ganze Bereich Sexualkunde, das ist etwas, da haben viele Kollegien auf jeden Fall verstanden, die Schülerinnen und Schüler brauchen heute was anderes als vor 30 Jahren.
Ja, natürlich.
Und ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Setting und auch am Bedürfnis, dem, was da kommt, sich zu orientieren. Und das ist, ich sage jetzt mal, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das ist Ur-Waldorf. Ja. Also ja. mich an dem, was da kommt, zu orientieren und darauf und dafür Ideen zu entwickeln, einen Impuls zu geben, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja. Die Qualitätsinitiative Waldorf drin soll Waldorfschulen dabei unterstützen, wie wir schon gesagt haben, ihr pädagogisches Profil zu schärfen und weiterzuentwickeln. Welche Verbindung siehst du zwischen dieser Initiative und einem wirksamen Schutzkonzept zur Gewaltprävention?
Strukturen und Prozesse klären. Also in diesem Waldorf drin, da gibt es ja so 5 unterschiedliche Bereiche, die angeschaut werden sollen. Und das ist einmal die Personalentwicklung, das ist die Orientierung am Kind, sind die anthroposophischen Grundlagen. Und die beiden jetzt noch fehlenden Begriffe sind Struktur und Prozess. Also man könnte immer so rangehen, wir haben hier eine Sorge, Übergang, Kindergarten, Schule zum Beispiel und dann, wie läuft das eigentlich? Und dann kann auch schon in einem Präventionskonzept kann beteiligt sein, wie Prozesse gestaltet werden können, wie der Übergang vom Kindergarten in die Schule gut funktioniert für alle Beteiligten. Also es fängt an mit Abschiedsritualen oder mit Begrüßungsritualen oder. Also, oder auch der Übergang von der Mittelstufe in die Oberstufe ist für mich auch ein Thema, wo Prozesse durch die Pädagoginnen und Pädagogen geklärt werden wollen und wo man mit dieser Qualitätsinitiative guckt, was haben wir denn, was hat sich denn bewährt, wo herrscht Unklarheit? Und welchen Teil dabei hat das Präventionskonzept?
Welche Maßnahmen oder Leitlinien aus Waldorf drehen können Schulen helfen, strukturelle und kulturelle Voraussetzungen für eine gewaltfreie, sichere und geschützte Lernumgebung zu schaffen?
Diese Qualitätsinitiative basiert auf einem sogenannten Interview mit sich selbst. Also was ist uns wichtig? Warum ist es uns wichtig? Oder die Frage, wo sehen wir eine Sorge und was können wir tun? Also dieses ist ein ganz starker Reflexionsprozess der Organisation und der Menschen, die Aufgaben übernommen haben. Und dazu regt diese Qualitätsinitiative an. Also es ist eine Anregung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie im Grunde genommen ist es die Anregung, aktiv am Verhaltenskodex oder am Code of Conduct zu arbeiten. Was wollen wir hier? Warum machen wir das? Und wie machen wir das? Und wie machen wir es so, dass alle Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Gruppen wahrgenommen werden?
Auch wenn das Ziel der Initiative ist, Waldorfschulen in ihrer pädagogischen Entwicklung zu unterstützen, scheint sie viele Menschen selbst innerhalb der Waldorf-Community wenig präsent zu sein. Woran liegt das aus deiner Sicht? Welche Hürden gibt es bei der Verankerung dieser Initiativen in den Schulen?
Wir streuen das über die Rundmail. Also wir laden unsere Schulen ein über unseren Verteiler per E-Mail. Und wir sind total davon abhängig, dass da jemand im Schulbüro sitzt, die Rundmail sieht und die E-Mail an die richtige Stelle, an den richtigen Initiativkollegen weiterleitet, der dann sagt, Mensch, da ist ja was vom Bund. Also wir halten im Bund der Freien Waldorfschulen sehr vielen Dienstleistungen vor, als zum Beispiel auch dieses Forum Gewaltprävention. Und auch die Einladung zu dem Forum verschicken wir in unterschiedliche Verteiler. Also unser einziges Medium ist tatsächlich die E-Mail-Einladung zu unterschiedlichen Qualitätsinitiativen oder Vorträgen oder Impulsen, die zum Beispiel aus der Öffentlichkeitsarbeit kommen. Es gibt ja auch eine regelmäßige Pressemitteilung. Und wir haben so ein bisschen das Thema, wie kommt die Information, dass wir Dienstleistung anbieten, wie kommt die in der Schule überhaupt an? Also das ist so vice versa. Wir liefern was und wir brauchen aber auch jemanden, also Sender-Empfänger. Ein Sender-Empfänger-Thema.
Ja, klar. Ja, na mal gucken, vielleicht oder hoffen wir mal, dass das irgendwie so besser ankommt und dass die Leute sich mehr, dass man da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Vielleicht auch, keine Ahnung, durch Schulenbesuche oder weißt du, ich bin jetzt erstmal nur ein
Spekulieren. Auf jeden Fall. Also ich hoffe auch so ein bisschen auf einen Schneeballeffekt, weil wir haben eine Kollegin, die war jetzt schon, ich sag jetzt mal, in 10 Schulen. Und die hat auch zurückberichtet, dass man gut gearbeitet hat, dass man an wichtige Punkte in der jeweiligen Schule gekommen ist. Und dann hoffe ich einfach auch, dass durch die Vernetzung der Schulen sich das rumspricht, dass man einfach davon hört und dass man sagt, Mensch, lad die doch mal ein. Außerdem haben wir ja unsere beiden Schulreferentinnen, die auch jetzt direkt in die Schulen gehen. Also wir auf der Vorstandsebene, wir sind tatsächlich weit weg von den Schulen und wir müssen da in irgendeiner Form eine Brücke schaffen, damit in der Schule dieses Angebot, was der Bund vorhält, damit das auch gesehen wird. Trotzdem wünsche ich mir natürlich auch das Interesse daran, ja. Also ich möchte ja nicht immer nur sagen, guck mal, was ich hier Tolles anbiete, sondern
man muss auf jeden Fall auch von der anderen Seite muss auf jeden Fall auch ein bisschen
muss auch Interesse was in Bewegung kommen, setzen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dieses Interesse ist auf jeden Fall da, wenn in der Schule eine Krise ist. Dann ist das Interesse ganz groß und dann können wir auch unterstützen. Das ist wirklich toll, weil wir können dann wirklich was machen. Wir können in der Rechtsberatung was machen, wir können in der Öffentlichkeitsarbeit was machen, aber wir würden uns natürlich auch wünschen, dass wenn die Qualitätsinitiativen sich hoffentlich rumsprechen, dass es eben gar nicht mehr zu so vielen Kriseninterventionen kommt.
Genau. Ja. Weil also wenn dann zu einer Kriseintervention kommt, kommt die Enttäuschung auf jeden Fall auch am Ende des Tages landet das bei Seite der Eltern oder die SchülerInnen und dann habt ihr einfach eine Familie verloren.
Ja, und Also was wir ja auch haben, ist eine Schlichtungs- und Beschwerdestelle.
Mhm.
Und die versucht das auch zu leisten, was du da gerade ansprichst, nämlich dass es Eltern gibt, die finden tatsächlich keine Ansprechperson für ihre Sorge oder ihr Problem, was sie haben. Und wir wünschen uns natürlich, dass sich Eltern oder auch Jugendliche an die Vertrauensstelle in der Schule wenden, aber das geht ja manchmal nicht oder man wird tatsächlich nicht gehört. Und dann gibt es in vielen Bundesländern auf Landesebene die Möglichkeit, dass man gehört wird. Das ist ja das Entscheidende. Und wir haben beim Bund auch die Schlichtungsstelle. Und da sind zwei Mitarbeitende, eine Frau und ein Mann, die erzählen vor allen Dingen, wie wichtig es ist, dass man gehört wird und dass die Sorge ernst genommen wird. Und dass eben diese Enttäuschung, von der du gerade gesprochen hast, ja, das ist ja, das ist wirklich die große Kunst. Ja, wie kann ich kommunizieren mit Eltern, mit den Beteiligten in der Schule, dass diese Enttäuschung nicht passiert? Sie passiert aber trotzdem. Und weil ich natürlich eine gewisse Erwartung habe an die Einrichtung, in die ich meine Kinder schicke.
Logisch, ja.
Und wenn aus irgendeinem Grund mir etwas nicht erklärt wird, wo ich glaube, dass ich ein Recht darauf habe, dass es mir erklärt wird. Und dann wird gemauert oder dann wird irgendwas Vordergründiges erzählt oder irgendwas Fadenscheiniges. Dann ist die, das ist quasi gar nicht mehr zu retten. Da hilft übrigens auch keine Mediation, sondern dann ist einfach,
dann ist vorbei.
Und dann ist vorbei. Und das ist das mit dem Vertrauen. Also Vertrauen ist wirklich das muss richtig erarbeitet werden, Vertrauen. Ja, das kriegt man auf der einen Seite, kriegt man Vertrauen geschenkt, aber das muss gepflegt werden. Und das geht nur durch gute Prozesse, ja, also die strukturiert sind und Persönlichkeiten, die das Versprechen, das sie geben, auch halten.
Ja, auf jeden Fall. Eva, ein Konzept Alleinschutz, keine Kinder oder Betroffene allgemein. Was fällt, ist oft eine systematische Evaluation, haben wir jetzt gerade das Thema gehabt. Gibt es an Waldorfschulen regelmäßige Überprüfungen, ob das Schutzkonzept tatsächlich funktioniert? Ist das überhaupt möglich?
Nur wenn die Schule sich selbst dazu verpflichtet. Nur wenn die Schule sagt, wir haben jetzt ein Schutzkonzept, wir haben die vier Bausteine nach Stuttgart geschickt, hurra, wir haben ein Schutzkonzept und wir selber verpflichten uns, drauf zu schauen. Aber der Bund der Freien Waldorfschulen macht das nicht. Der guckt nicht, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Also das muss eine intrinsische Motivation der Einrichtung sein.
Okay, und sagen wir mal so, jetzt die Einrichtung möchte das machen. Die wissen aber nicht, wie die das überprüfen sollen. Gibt es Mechanismen zum Überprüfen, ob SchülerInnen und LehrerInnen wirklich Bescheid wissen, an wen sie sich wenden können und so weiter und so fort?
Was mir einfällt, ist, das haben wir auch bei der Implementierung vorgeschlagen, ist, dass man einen Fragebogen entwickelt. Mhm. Altersgerecht, ein Fragebogen gibt in alle Beteiligten der Schule und da reichen ja irgendwie 10 Fragen. Weißt du, dass es ein Schutzkonzept gibt? Hast du es schon mal in Anspruch genommen? An wen wendest du dich, wenn du eine Sorge hast? Also da fallen mir auch gute Evaluationsfragen ein und bis zu der Frage hin, was fehlt dir? Was fehlt? Wenn du daran denkst, was weiß ich, was in der Schule alles so läuft. Und ich könnte mir das sehr niedrigschwellig vorstellen. Ich weiß aber leider nicht, ob das passiert. Das kann ich dir nicht beantworten.
Ja, wäre da auch nicht eine gute Lösung, externe Audits zu geben, um sicherzustellen, dass Schutzmaßnahmen nicht nur auf dem Papier stehen? Was hältst du davon?
Ich kann mir das vorstellen. Wir haben ja Kolleginnen, die sich mit dem Thema Schutzkonzept aktiv auseinandergesetzt haben, die auch Schulen unterstützt haben, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Und die würde ich mir wieder einladen. Also wenn eine Schule bereit ist, sage ich nochmal, die Türen zu öffnen und zu sagen, schau mal hier. Also das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir auch als sehr hilfreich vorstellen, weil im eigenen Sumpf sieht man manche Sachen einfach nicht. Und wenn eine externe Person kommen darf Und das kann auch zum Beispiel Waldorf drin, könnte das auch, mal abgesehen davon, dass die Ressourcen da im Moment auch begrenzt sind, weil wir gar nicht die Menschen haben. Aber es ist ja immer so eine Nachfrage. Wenn es die Nachfrage gäbe, klar, dann könnte man auch die Menschen zur Verfügung stellen.
Natürlich, klar. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall auch vielleicht auch mit, keine Ahnung, Sozialarbeitende oder ja, was auch immer, da auch so Synergien geben. Also das ist machbar, ja, das ist gut, das alles.
Das ist gut, dass du das sagst. Ich weiß, dass es Schulen gibt, die haben sich auch die Beratungsstelle vor Ort. Also da gibt es ja Kinderschutzbüros. In Frankfurt zum Beispiel gibt es ein Kinderschutzbüro. Und dann kann die Schule auch sagen, könnt ihr mal kommen? Könnt ihr mal gucken, wie wir das hier machen und was wir uns vorgenommen haben. Super. Ja. Und die könnten dann auch eine Befragung machen. Ja, das kann man ja auch spielerisch machen. Also man muss ja gar nicht da die Polizei irgendwie holen oder so, sondern man kann tatsächlich Fachleute, Fachmenschen fragen, schaut euch doch mal an, was wir uns hier ausgedacht haben. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen,
ja. Ja, ja. Eva, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du sofort umsetzen würdest, um Gewalt in den Waldorfschulen zu verhindern?
Supervision für alle Lehrkräfte, Mentorierung über die Einarbeitungszeit hinaus und die Kinder- und Jugendlichen Schulen über ihre Themen zu sprechen.
Wir haben über Schutzkonzepte gesprochen. Nehmen wir an, dass alle Waldorfschulen so ein Konzept seit 2022 etabliert haben. Wie können diese überprüft und weiterentwickelt werden?
Im Idealfall gibt es eine Vertrauensstelle, die einmal im Jahr schaut, was war denn jetzt, die einen Rückblick macht und die einen Ausblick macht, die vielleicht mit Hilfe eines Fragebogens einmal durch alle Klassen geht und fragt, wisst ihr darum, was hat euch gefehlt, was ist gut, was ist schlecht, also so eine Art SWOT-Analyse, Strength, Weakness, Opportunities and Threats und das Lebendige kann nur durch das Kollegium und ja, das, ich glaube, die Lebendigkeit eines Schutzkonzepts hängt schon am Kollegium, das proaktiv damit arbeitet, so wie sie vielleicht auch mit anderen Dingen, die ihnen wichtig sind, an der Schule proaktiv arbeiten. Ich weiß von einer Schule, die macht eine Woche, eine Präventionswoche. Da ist die ganze Schule auf Prävention geschaltet und dann machen die altersgemäß in jeder Altersstufe andere Maßnahmen. Die einen gehen in den Wald und die nächsten hören einen Vortrag und die ganz Kleinen machen Spiele. Also dieses Bewusstsein dafür einfach wachhalten.
Ja, ja. Gibt es bereits Pläne für die nächsten Jahre, um die Prävention weiter auszubauen?
Wir halten Angebote vor, zum Beispiel dieses Forum Gewaltprävention. Es gibt eine Fortbildung für VertrauensstelleninhaberInnen und es gibt unterschiedliche Angebote. Ich persönlich denke, wo wir noch eine offene Flanke haben, das ist das Thema Aufarbeitung. Da würde ich mich gerne noch dafür einsetzen, dass Schulen eine Art Handreichung bekommen. Wie kann gute Aufarbeitung gelingen? Und im Grunde genommen gehört Aufarbeitung dann auch in ein gutes Präventionskonzept, weil wenn ich einmal was aufgearbeitet habe, dann weiß ich auch, wo sind unsere blinden Flecken, wo sind die grauen Zonen. Also das ist etwas, da sind wir, glaube ich, noch nicht so gut und da können wir auf jeden Fall noch was drauflegen. Ja, was ich noch erzählen wollte, ist, dass wir eine Broschüre extra gemacht haben. Die ist jetzt schon in der dritte überarbeitete Auflage erschienen. Die heißt Gewaltprävention an der Waldorfschule, ein Leitfaden. Und super, hier findet man so richtig grundlegende Informationen. Also was ist zum Beispiel Gewalt? Also der Begriff wird an sich erklärt. Und es gibt zum Beispiel auch Hinweise für die Vertrauensstelle. Was ist das eigentlich, die Vertrauensstelle? Weil das verunsichert doch immer wieder die Menschen, die am Schutzkonzept arbeiten. Was ist eine Potenzial- und was ist eine Risikoanalyse? Also diese Analyse ist auf dem Weg zum Schutzkonzept ein wichtiger Hinweis. In dem Heft ist auch ein Notfallplan als Beispiel. Wie könnte so ein Interventionsplan aussehen? Es gibt ein ganzes Kapitel über Schulsozialarbeit. das ist sehr, sehr kurz alles, aber es ist zumindest mal für die Begriffe, welche Bestandteile gehören in ein Schutzkonzept, was heißt Partizipation, was heißt Präventionsarbeit. Dann ist eine Doppelseite über den Code of Conduct mit Beispielen.
Sehr gut. Ja.
Es gibt eine Doppelseite zur Krisenkommunikation. Ganz wichtig, was mache ich, wenn die Presse vor der Türe steht? Was muss ich vorhalten? Und es gibt vor allen Dingen auch Hinweis zu Fortbildungsangeboten. Also Fortbildungsangebote beim Bund der Freien Waldorfschulen, aber auch über unseren Tellerrand hinaus, öffentliche Stellen. Das findet man alles in dieser Broschüre und die gibt es als PDF runterzuladen auf der Homepage. Ich schicke dir aber auf jeden Fall noch den Link dazu.
Guter Hinweis, das packen wir sofort in den Shownotes. Vielen lieben Dank. Schutzkonzepte sind keine fertige Lösung, sie sind ein Versprechen, das jeden Tag aufs Neue eingelöst werden muss. Die Waldorfschulen haben sich verpflichtet, ihre Einrichtungen sicherer zu machen, aber der Weg ist noch lang. Die entscheidende Frage bleibt, wird Sicherheit an Schulen irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein? Oder werden wir auch in 10 Jahren noch über dieselben Herausforderungen sprechen? Eva Wörner, ich bedanke mich für deine Zeit, Offenheit und deinen Einsatz für dieses so wichtige Thema.
Ja, ich danke dir und ich hoffe natürlich, dass dies auch ein Weg ist, mit diesem Podcast dafür einfach Werbung zu machen, weil es ist ein ganz tolles Thema.
Und an euch da draußen, was denkt ihr? Seid ihr SchülerInnen, Eltern oder LehrerInnen mit Erfahrungen zu diesem Thema? Schreibt uns, kommentiert oder diskutiert mit, denn nur gemeinsam können wir Veränderungen schaffen. Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform Eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episode. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in der Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, eure Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.